Ich treibe seit einiger Zeit, aber vielleicht sogar schon eine Bibelstelle seit Jahren um. Und ich bin jetzt im 33. Jahr gläubig. Und man bekommt dann im Reich Gottes eine gewisse Erfahrung. Und diese Erfahrung ist nicht immer positiv, sondern die Erfahrung hat viele Seiten. Und im Lauf der Zeit verlierst du dann deine ganzen idealen Ansätze im Reiche Gottes. Du verlierst auch deine Naivität und beginnst dann, wenn du vor Gott richtig stehst, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dann beginnst du die Sache nüchtern zu sehen. Was mir jetzt aufgefallen ist, und zwar, der Mensch lebt zwischen zwei Polen. Und diese zwei Pole, auch der Wiedergeborene, vor allem der Wiedergeborene, er lebt zwischen zwei extremen Polen. Und diese zwei Pole, die steuert der Teufel gezielt. Und zwar, es ist beim Gläubigen einfach so, du triffst immer wieder auf zwei Phänomene. Einmal triffst du auf das Phänomen, dass ein Gläubiger einfach vom Teufel in die Lauheit, in die Flachheit, in den Abfall geführt wird. Auf der anderen Seite wird er ins Extrem geführt. Ich habe immer beide Dinge im Reich Gottes parallel laufen sehen. Ich bin mir bis heute nicht sicher, was gefährlicher ist. Wir haben leider eine Tatsache, dass viele Gläubige, die sagen, sie sind gläubig, sind oft verführte, arme Menschen, dass die dann in der Psychiatrie landen. Und wo kommt das her? Ich möchte heute Morgen etwas aufzeigen, das ist sogar weniger wie ABC. Das ist vollständig einfache Grundlage vom geistlichen Leben, um zu zeigen, wo solche Dinge herkommen. Wenn man im Reich Gottes tätig ist, wisst ihr, ich habe Gemeinde erlebt, die haben Dämonen ausgetrieben. Wenn da jemand unreine Haut hatte, dann haben sie geglaubt, da hat der Finsternisbefall. Wenn ein Wasserfleck an der Decke war, dann haben sie geglaubt, da kommen Dämonen rein. Ich habe Gläubige gesehen, die unsinniges Zeugs wieder auf der anderen Seite getan haben, was für ein Gläubiger völlig ausgeschlossen war. Es ist einfach so, wo kommt das her? Wie kann das sein, dass die Köpfe und die Gehirne von normal denkenden Menschen, wenn es um geistliche Dinge geht, so ausflippen nach links und rechts? Und mir ist klar, ich habe es bei mir selber auch beobachtet, es gibt hier einen einzigen Punkt. Und zwar, es hängt mit dem zusammen, was die Bibel Buße nennt. Wir haben ja vom Katholischen her eine völlig falsche Vorstellung von Buße. Wir haben ja geglaubt, dass Buße wäre, wenn wir Reue zeigen, wenn wir weinen, wenn wir in uns gehen. Aber das Wort meint was völlig Emotionsloses, was völlig Nüchternes, was völlig Sachliches und hat seltsamerweise, und das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Ersatz, nichts mit der Seele zu tun, hat nichts letztendlich mit dem Gefühl zu tun, sondern dieses Wort Buße, das heißt im Griechischen Metanoia. Meta ist das Wort mit, ich nehme es mal primitiv auseinander, es hält natürlich sprachwissenschaftlich nicht stand, ist aber egal, ich will nur zeigen, wo die Worte herkommen. Und Noos ist letztendlich, oder Nous ist das Denken, aber mehr wie das Denken. Wir verstehen ja unter Denken Intellekt, sondern die Bibel versteht hier was viel Tieferes. Sie meint praktisch das Denken der Gesinnung. Wisst ihr, was ich meine? Im Schwäbischen sagt man, wir hatten der für eine Einstellung. Das heißt, die Einstellung, die wird ja vom Denken geprägt. Und genau auf das zielt die Buße. Und die Buße meint praktisch, wenn ein Mensch beginnt, sein eigenes Denken Gott zu unterstellen und zu sagen, ich bin kleiner wie du, nicht ich habe Recht, sondern du hast Recht, wer das sehr will, wie das geht, im Kampf eines Herzens, möge das Buch Hiob lesen. Draußen ist übrigens von Schlachter die Übersetzung vom Buch Hiob als Einzelband mit Anmerkungen ist inzwischen fertig. Er möge es sich angucken. Bei Hiob siehst du ganz genau, wie der Kampf um dieses Herz gebrodelt hat. Und es geht darum, in dem Moment, wie ein Mensch sich Gott unterstellt und sagt, du hast Recht, du bist höher wie ich akzeptiere, was du sagst und sich drunter stellt. Im Akt des Willens passiert etwas. Die Bibel nennt das Buße. Dann wird seine Gesinnung gleichgeschaltet. Das heißt Metanoia. Sie geht dann mit dem Denken Gottes konform. Und in dem Moment, wie das passiert, passiert etwas. Das sind geistliche Gesetze. Und dann geht es um dieses geistliche Gesetz heute Morgen. Und zwar, ich habe mich festgestellt, sobald jemand beginnt, diesen Akt zu vollziehen, der biblische Buße, ihr wisst, was ich meine, dass er sein Denken mit Gott gleichstellt, hört das Elend auf, das ist meine Erfahrung, dann hört das Extrem auf, dann hört die Spinnerei auf, dann hört, ich sage mal, das Menschliche auf, dann hört das Beleidigtsein auf, dann hört das ganze Elend, das ein Menschenleben ja prägt, dieser brodelnde Kessel von Gefühlen, dieser brodelnde Kessel von Irrtum, der Mensch ist ja vollkommen Irrtum ausgeliefert, hört auf. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und zwar, ich möchte es einfach systematisch zeigen. Es geht mir nicht aus dem Kopf. Wisst ihr, was mir auch klar war? Ich hatte diese Woche, wo ich krank war, hatte ich ein Telefongespräch. Ich habe es abbrechen müssen. Entschuldigung, ich muss das abbrechen. Ich habe Schädelweh gekriegt. Das kann nur von meinem Infekt kommen, aber ich habe Schädelweh gekriegt. Das war sowas Furchtbares, Religiöses. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist ein Mann gewesen, der hat auf mich eingeredet. Ich bin fast kollabiert am Telefon. Und mir ist das dann nochmal klar geworden. Mir war es auch klar, dass wir Gläubige uns schützen müssen. Vielleicht hätten wir das schon viel, viel früher, viel öfter sagen müssen, was hier geistlich dahinter steckt. Und ich möchte jetzt nochmal etwas betonen. Ein Mensch besteht laut Bibel, obwohl man das wissenschaftlich nicht genau auseinanderdividieren kann. Er besteht aus Geist, Seele und Leib. Die Äußerungen sind eindeutig zu lokalisieren. Aber etwas ist ganz klar. Den Geist spürt ein Mensch nicht. Das heißt, es gibt in mir Dinge, die kann ich gefühlsmäßig nicht lokalisieren. Da spüre ich nichts. Das ist auch so bei der Wiedergeburt, bei der Errettung spürst du nichts, sondern nur die Auswirkungen, die sich dann im seelischen Bereich oft in befreiender, sagen wir mal, Gefühlen äußert. Das ist dann der Seelenbereich. Aber du spürst nichts. Und wenn man nichts spürt, ist es gefährlich. Weil es ein Bereich ist, wo ich dann auf Information eines Dritten angewiesen bin, nämlich des lebendigen Gottes, der höchste Intelligenz in diesem Universum, der mir sagt, was hier mit auf sich hat. Und ich möchte einfach zeigen, um dieses Zusammenspiel Geist, Seele, Leib, was Buße bedeutet, was, wie ich mein Denken so gestalten kann, dass ich normal bin. Und die alten Brüder haben zu mir gesagt, ich war ja völlig überdreht. Ich war ein religiöser Spinner. Muss ich ganz klar sagen, ich war ein Wrack. Und dann haben die alten Brüder zu mir gesagt, Karl Hermann, und da bin ich ihnen dankbar ohne Ende. Ein Bruder hat einmal zu mir gesagt, Karl Hermann, der Heilige Geist macht normal. Ich sehe ihn vor mir sitzen, dein alter Bruder, der hat immer gesagt, Bibli, gell, das war so ein alter Gärtnermeister, der hat gesagt, der Heilige Geist macht normal. Und er hat recht. Und jetzt müssen wir mal gucken, was die Bibel zu diesem, dass man es richtig versteht. Normal heißt nicht lau. Das müssen wir richtig verstehen. Man kann vollkommen entschieden sein, trotzdem normal. Aber wie das geht, das hat mich umgetrieben. Und zwar, man kann jetzt streiten, wer das erste Evangelium ist. Der Matthäus steht sicher an erster Stelle, weil die Israel zuerst kommt, laut 1. Thessalonicher 2. Das ist ganz einfach. Aber es steht hier im Griechischen bei Markus, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Da steht Arche, das heißt, da steht, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt nicht nachgucken. Da steht der Anfang, der Beginn. Und damit wäre Markus wohl das erste von Gott gegebene Evangelium. Jetzt bin ich mal nachgegangen und habe gesagt, was predigen denn die Apostel, was predigt der Herr Jesus den Menschen? Was ist denn das Primäre? Was ist das Wichtige? Was ist das Erste? Auf was kommt es an? Was ist die Grundlage? Weil ich oft festgestellt habe, wenn ich mit Menschen rede in der Seelsorge, und der Mensch ist ein Theaterspieler, die haben mir Theater gemacht. Bei mir saß einmal ein Ehepaar auf dem Sofa, ich werde es nie vergessen. Die haben mir ein frommes Theater vorgespielt, dass ich, Entschuldigung, fast ein schlechtes Gewissen bekam. Und dann ist passiert, als ich dann durch die Gnade Gottes, manchmal führt dich ja der Herr, plötzlich das richtige Stichwort gezogen habe, war das wie wenn du mit dem Messer zugestochen hättest, die Frau neben dem Mann ist explodiert, hat innerhalb von 2 Minuten ausgepackt und plötzlich waren die Verhältnisse völlig anders und es ging um was ganz anderes. Und da wurde es mir klar, wie man sich selber täuschen kann. Und um dem aus dem Weg zu gehen, wisst ihr, es ist der Unterschied zwischen Sekte, es ist der Unterschied zwischen religiös und es ist der Unterschied zwischen Wahn und es ist der Unterschied zwischen Selbsttäuschung, ob ihr das versteht. Wisst ihr, und ich rede hier nicht als Theoretiker. Ich sage es jetzt mit einem blutenden Herzen, es ist vorbei. Aber ich habe wohl fast jede Verirrung des Reiches Gottes über mich ergehen lassen. Ich habe fast alles durchlebt, was es gibt. Das ist auch der Grund, wenn die Leute mich fragen, woher weißt du das? Dann muss ich immer schandehalber schöne Miene machen, muss aber insgeheim bekennen, wenn ich selber drinksteckt bin bis zum Hals. Ich könnte euch fast jede Lehre, die nichts ist, könnte ich euch bringen, wer alle durchlebt. Manchmal durch furchtbare Kämpfe in der Nacht und vor Gott. Aber was mir wichtig ist, ich möchte die Quintessenz dieser Kämpfe einfach zeigen von der Bibel her. Das erste Evangelium der Markus und die erste Predigt Jesu Christi, des Erlösers, als der Sohn Gottes beginnt, die Menschen anzugehen und auch sein Vorläufer, sein Herold, Johannes der Täufer, macht das Gleiche. Und da sagt der Herr Jesus etwas, und das ist mir so wichtig geworden. Markus 1,15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Er sagt, jetzt gilt's, Reich Gottes ist da. Es war da in der Person Jesu Christi. Und jetzt sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wisst ihr, wir haben oft den Fehler gemacht, auch in der Evangelisation, dass wir den Leuten sagten, Glaube, Glaube, Glaube. Das ist nicht falsch, aber trotzdem nur das Zweite. Die Bibel sagt, tu Buße und glaube. Und ich habe festgestellt, ich habe die ganze Bibel durchforscht, wenn der Akt der Buße, diese Gleichschaltung des Denkens mit Gott funktioniert, dann ist plötzlich etwas da. Ich weiß nicht, ob ihr das je gesehen habt, wenn ein Mensch um den Glauben kämpft. Er kann nicht glauben von Natur aus. Ich habe Menschen gesehen, die sind verzweifelt, die wollten das Opfer erfassen und sie konnten das nicht. Es ging nicht. Die wolltet in den Himmel, die wolltet Gott dienen, die wolltet nicht in die Hölle, die wolltet auch nicht gottlos sein. Sie wolltet das Opfer, sie haben nur eine Sehnsucht gehabt, es ging nicht. Bis mir dann klar geworden ist, das, was der Herr hier sagt, ist wohl ein Grundsatz. Und diese arme Seele, wenn man denen das zeigt, und es ist auch interessant, wie Gott das macht, er gibt nur einen einzigen Befehl, ohne Bedingung, gnadenlos und direkt, und er fordert die Menschen nur zu einem auf. Das ist interessant. Er fordert sie immer zuerst auf. Tut Buße. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe die Schrift durchforscht, habe gesagt, wie ist denn der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist einfach, immer wenn jemand Buße getan hat, das heißt sein Denken, richtig ausgerichtet. Und das ist eine Justierung. Wisst ihr, ich habe von meinem Schwiegersohn eine Zentralverriegelung geschenkt bekommen fürs Auto. Ob das für mich das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es praktisch. Und das Ding habe ich schon 5 Jahre in dem Auto drin. Aber ich habe ein Problem, das verstellt sich von Zeit zu Zeit. Und dann stehe ich vor dem Auto, drücke auf den Knopf und es passiert nichts. Dann ärgere ich mich jedes Mal. Dann weiß ich, jetzt muss ich es wieder justieren. Dann musst du wieder ausrichten, dass das Peilsignal wieder funktioniert. Und dann tut es wieder wunderbar und so ist es geistlich. Wenn ich nicht justiert bin, dann gehen die Signale Gottes an mir vorbei. Ich kann die Impulse Gottes nicht mehr fassen. Dann verlieren auch die Menschen die Heilsgewissheit. Versteht ihr? Die haben keine mehr. Wenn sie das Signal Gottes nicht mehr erfassen können, sondern sie näbeln dann in ihrem Seelenbereich rum. Und dann beginnen Menschen zu verzweifeln und dann suchen sie Extreme und dann kommt der Teufel. Und dann kommt der Teufel und redet unsere natürliche Schwachstelle an. Habe ich bei mir oft genug erlebt. Immer wenn es mir schlecht ging, kommt der Teufel und schießt mich in die Schwachstelle rein. Und jeder hat eine andere. Und wenn es dann zu gut geht, dann kommt der Teufel und schießt in die andere Schwachstelle, in meine religiöse Veranlagung rein, heizt mich wieder auf. Und beides Mal versucht er, mich zu Fall zu bringen. Einmal fromm, einmal gottlos, ist immer das Gleiche. Und um das zu verhindern, sagt der Herr, tut Buße und glaubt. Und ihm ist dann aufgefallen, in dem Moment, wie ich einen Menschen seelsorgerlich so weit bringe, dass er Buße tut, wirklich Buße tut, nicht heult, nicht Reue zeigt, sondern was ganz anderes, dass er sein Denken mit dem Denker Gottes gleichstellt, ist mir aufgefallen, dann können die plötzlich glauben ohne alles. Da wird überhaupt nicht mehr verkrampft. Dann sind sie in strahlender Gewissheit. Das passiert schlagartig. Und der Herr zeigt es einfach und sagt, tut Buße und glaubt. Der erste Befehl, das Wichtigste. Das zweite, Matthäus 3. Warum hat Gott letztendlich den Johannes den Täufer kommen lassen? Man kann das natürlich schön sagen, der König, jeder König, der König Israels hat einen Herold. Aber da ist mehr dahinter. Er hat Johannes der Täufer geschickt, um die Leute in eine Bußhaltung zu bringen, dass sie letztendlich, wenn es gilt und er das Evangelium predigen lässt von der Erlösung und wenn er seine Erlösertätigkeit offenbart, dass kein Hindernis da wäre. Und ich bin heute überzeugt, jeder Streit in der Gemeinde, jeder Zerbruch, alles, was in der Gemeinde negativ läuft, es ist vielleicht die Extremsicht, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, über Jahre. Und in letzter Zeit, auch das Gespräch gestern, hat mich wieder vollkommen erschüttert. Ich glaube, dass der Großteil aller Verirrung und alles, was elend ist, im Reich Gottes mangelnde Buße ist. Das ist gar nichts. Und zwar, nochmal, da man uns richtig versteht, mangelnde Buße, indem man sich einfach mit Gott gleichsetzt, sagt, was hast du dazu zu sagen? Da gehört auch dazu, nicht über die Schrift hinauszugehen. Wisst ihr, ich habe so oft erlebt, Brüder haben mir begeistert, mit einer Begeisterung, die selbst ich nicht hervorgebracht hätte, haben sie mir am Telefon erzählt, wie wunderbar bestimmte Dinge sind. Und das Problem ist ja ganz einfach. Wenn du es dann untersuchst, dann musst du sagen, alles menschlich sei richtig, ist gut. Aber es hat keinen Schriftgrund und dann trägt es nicht lang genug. Aber in dem Moment, wenn ich Buße tue, wenn ich mich auf Gott ausrichte und sage, nur was du sagst, ich unterwerfe mich jetzt einfach und sage, okay, es ist halt so. Und wenn alles dagegen spricht, dann funktioniert's. Und Johannes der Täufer sagt in Matthäus 3, Vers 2, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Genau die gleiche Botschaft. Jesus lässt praktisch vorbereiten, bevor er selber kommt. Jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Matthäus 3, Vers 8, er sagt hier, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und jetzt kommen wir zu einem ganz kitzligen Punkt. Gott will nichts schandenhalber. Gott will nichts Formelles. Sondern Gott will Buße von Herzen. Und wie sieht die aus? Und es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, das war für mich seit Jahren das Dramatischste, was es überhaupt geschrieben gibt im Alten Testament wegen Buße. Das ist Richter 10, ab Vers 6 und vor allem dann die Verse 13 bis 16. Dort heißt es ganz einfach, aber die Kinder Israel taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war und haben dann die Götze gedient, haben Hurerei getrieben, geistlicher, menschlicherseits war ja meistens gekoppelt, haben alles getan, was man sich überhaupt vorstellen kann. Dass der Zorn Gottes aufbrechen musste und sie zerstören musste. Jetzt passiert etwas. Dann macht der lebendige Gott in der Regel etwas, und das ist seine Gnade, und das ist seine Liebe, und das ist seine Fürsorge. Dann schickt er Bedrängnis. Er schickt Probleme. Er schickt Nöte. Er schickt Schwierigkeiten. Er schickt Elend. Er schickt Dinge, an denen ich letztendlich mich zerreibe. Und das ist hier auch passiert. Und dann heißt es, nachdem er ihnen nochmal sagt in Vers 13, dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient, darum will ich euch nicht mehr retten. Und jetzt passiert's. Obwohl sie gebetet haben, sie haben gesagt, Herr, hilf mir. Gott sagt, nein. Und jetzt sieht man, was Buße ist. Jetzt sieht man das Gleichschalter der Gedankenwelt, der Gesinnung, der Einstellung mit Gott. Und zwar, es heißt hier, aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn. Und Gott sagt sogar, geht zu eurer Götze. Also das wird es dahingegeben sein. Aber jetzt kommen die Kinder Israel und jetzt siehst du, wie du den Arm Gottes sogar rumdrehen kannst. Du kannst sogar, wenn das Gericht Gottes über deinem Haupt ist, kannst du es rumdrehen. Und zwar mit dieser Herzenshaltung. Er sagt hier, aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt. Mache du mit uns, was dir gefällt. Nur errette uns noch dieses Mal. Sie sagen praktisch, Herr, wir kommen und tun Buße, wir ändern unsere Gesinnung, wir deklarieren das als böse, wir unterwerfen uns dir, egal ob du uns hilfst. Und das ist Buße. Nicht mehr meine Bedingungen, sondern die Bedingungen Gottes. Das ist der ganz entscheidende Akt, dass ich sage, nicht mehr wie ich will, wie du willst, ich unterwerfe mich. Jetzt kommt das Entscheidende. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Das ist die Frucht der Buße. Der Beweis aus sich raus, indem man dann einfach das, was man erkennt, selbst wenn man kein Gefühl hat, keine Führung, nichts hat, wenn man es einfach vom Verstand her beendet, das muss man manchmal, dass man einfach sagt, ich höre jetzt auf mit dem, linksextrem, rechtsextrem, ich höre auf, ich diene jetzt Gott, er hat das Sagen, nicht mehr ich. Und dann passiert etwas, er sagt hier, dann da wurde er unwillig über das Elend Israels. Menge, der ja ein Sprachgenie war und ein sehr freier Übersetzer, hat dann übersetzt, da konnte Gott sein Erbarmen mit der Not Israels nicht mehr zurückhalten. Ist da was dann passiert ist? Dann greift Gott ein in dieses Leben und verändert es mit einem Schlag. Aber erst nachdem das geschehen ist. Und das ist diese Frucht der Buße. Wenn ihr die ganze Apostelgeschichte, die ganze Bibel durchforscht, seht ihr, dass Gott immer das Gleiche tut, auch Israel, Apostelgeschichte 2,38 vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Was sollen wir tun, nachdem das Wort Gottes ihnen durchs Herz gegangen ist, tut Buße. Das heißt, schaltet eure Gesinnung gleich. Und so kannst du durchgehen in Apostelgeschichte 3,19. Es ist wie ein roter Faden, der alles durchdringt. Und zwar, nach dieser Heilung des Gelähmten predigt der Apostel Petrus hier in Vollmacht dem Volk und sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Herrn, vom Angesicht des Herrn kommen und er euch den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus und so weiter. Das ist eine ganz einfache Sache. Er sagt, Buße ist praktisch die Bedingung für eine Bekehrung. Wisst ihr, wenn mir die Leute, ich habe das früher auch gemacht, die haben gesagt, du musst dich bekehren, das ist richtig. Aber wir haben Fehler gemacht. Ich hätte Ihnen sagen müssen, du musst Buße tun. Ich erkläre dir, was Buße ist. Wenn du das tust, kannst du dich bekehren. Wenn du dann willst, kannst du dich bekehren. Ich zeige dir, was Buße ist. Wenn du das tust, kannst du glauben. Ich zeige dir, wie es geht, aber du musst zuerst Buße tun. Bevor du dich Buße tust, kannst du dich nicht bekehren. Du kannst auch als Gläubiger nicht glauben. Du kannst nichts mehr tun. Du bist blockiert. Also musst du Buße tun. Ich sage, das ist mir raus. Sei ehrlich. Ist mir raus. Bis mir dann klar wurde, hier ist wohl eine Falle vom Teufel. Da gehört natürlich auch dazu, wenn man mit Leuten redet, und Buße kann man nur tun, wenn man was getan hat, nämlich Lukas 14, 28. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten. Das heißt, du musst die Kosten berechnen. Du musst eiskalt sagen, was kostet es mich? Bin ich bereit, wenn Gott das von mir will, dass es mich das kostet, das zu tun? Wenn ich sage ja und es durch meinen Handler beweise, dann habe ich Buße getan. Dann habe ich praktisch die Bedingungen Gottes erfüllt, aber nur dann. Und wenn du auch Paulus anguckst, es ist für mich ja das Musterbeispiel, er sagt, werdet meine Nachahmer, das steht im Griechischen Mimetai, das heißt, er will, dass die Gläubigen ihn imitieren. Und er sagt in Apostelgeschichte 9,6, in dem Moment, wie der Herr ihn angeht, und der Herr geht mich manchmal, es gibt zwei Möglichkeiten, er geht mich manchmal sanft an, er geht mich ganz brutal an, oder er lässt mich laufen, alle drei sind Handlungsweise Gottes. Aber hier siehst du etwas, hier geht der Paulus brutal an, er packt ihn, und dann sagt Paulus, und zwar die Schrift bezeugt es mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll, das Buße? Herr, was willst du? Entschuldigung, Herr, ich habe jetzt getan, was mir passt hat, lange Zeit, ich gäbe es auf, was willst du? Die Frage vor Gott, wisst ihr, die religiöse Vorstellung eines Menschen und auch die weltliche Vorstellung eines Menschen sind manchmal wie Zement im Schädel drin. Weil der Teufel alles tut, um das festzustampfen, dass du ja nicht mehr anders denkst. Und dann denkst du, das ist die Welt, das ist das Wahre. Ist typisch teuflisch. Habe es bei mir erlebt, bis zum Wahn. Ich habe manchmal mir überlegt, ich bin manchmal vor Gott gestanden und habe gesagt, Herr, was soll ich noch tun? Wisst ihr, ich habe daheim bei mir das alte Haus, das ich gekauft habe, der, wo das umgebaut hat, war ein seltsamer Mensch. Also er war ein Individuum. Wenn du was Individuelles willst, musst du bei mir gucken. Du findest keinen Lichtschalter an dem Platz, wo er hinkehrt. Du findest kein Simser. Es gibt überhaupt nichts, das so ist wie normal. Der Mann war der größte Individualist, den ich je gesehen habe. Es hat auch Vorteile, hat aber auch Nachteile. Jetzt habe ich einen Simser, der hinter meinem Kopf ist, am Sofa. Und der ist genauso gemacht, dass er genau meinen Nacken treffen würde. Und dann habe ich manchmal aus Verzweiflung, ich bin einfach ein, wie soll ich sagen, ein Mechaniker. Bei mir geht der Körper immer mit, wenn der Geist was macht. Da habe ich mich immer zurückgeworfen in meiner Verzweiflung, war immer dankbar, dass ich den Simse nicht getroffen habe, dass ich keinen Handkantenschlag ins Knie bekommen habe. Aber ich habe vor Verzweiflung mich immer zurückgeworfen und habe gesagt, Herr, ich schaffe es nie mehr mit meiner Denkerei. Und ich hatte recht. Nur habe ich jahrelang nicht erkannt, dass es das Denken war. Ich habe jahrelang geglaubt, dass es die Seele ist. Das war mein Fehler, das war mein Denkfehler. Die Seele ist nur ein Organ, das, was mein Geist an Gesinnung einnimmt, ausbrütet und auslebt und letztendlich rausgibt. In Wirklichkeit war mein Problem, mein Denken. Ich hatte in gewisser Weise, obwohl ich fromm war, ohne Ende, hatte ich nicht Buße getan. Und zwar, ich habe Buße getan über die Sünde, aber ich habe nicht Buße getan über die eigenen Wege. Und an dem Punkt bin ich in die Falle gegangen. Und was mir für mich ungeheuer wichtig ist, wisst ihr, auch als die erste Heide evangelisiert werden. Wenn ich mit einem Menschen über das Evangelium rede, dann muss ich ihm nur Buße erklären und sagen, was er tun muss. Dann glaubt er dir problemlos, wenn er will. Wenn er aber Buße nicht versteht, wird er nicht glauben. In Apostelgeschichte 10, 33 heißt es, da sende ich auf der Stelle zu dir und du hast wohl daran getan zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Als der Cornelius sich bekehrt hat, den muss man nicht mehr Buße predigen. Da war die Buße schon passiert. Gott hat es vorbereitet. Er sagt, ich bin vor Gott, vor seinem Angesicht, bin bereit zu tun, was er will und zu hören, was Gott mir jetzt zu sagen hat. Und natürlich Frucht der Buße ist und es zu tun. Jede Konsequenz zu ziehen. Eiskalt. Und jetzt kommt das Entscheidende. In dem Moment predigt er ihm nur noch das Evangelium. Er sagt nicht mehr, tu Buße. Er sagt nicht mehr, was ich überhaupt sage. Er gibt ihm nur noch die Information, was Evangelium bedeutet. Reinigung von Sünde, Vergebung der Sünde. Wenn das jemand im Glauben annimmt, dann passiert's. Er fordert sie nicht einmal auf, letztendlich zu glauben. Und jetzt passiert etwas. Solange er das predigt Ich lese 43. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Sie haben Buße getan und jetzt kommt nur die Information. Da kommt kein Druck, da kommt kein frommes Drohen, da kommt gar nichts. Und in dem Moment, wie sie Buße getan haben, passiert es organisch, normal. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Das heißt, in dem Moment haben die einfach kindlich im Glauben mit einem bußfertigen Herzen zugestimmt und der Geist fällt. Da kann man glauben problemlos, dann gibt es kein Problem. Dann hat man keinerlei Hindernisse mehr in seiner Seele. Man hat keine Hindernisse mehr, indem man vom Teufel in eine Falle gejagt wird. Man geht nicht links oder rechts ins Extrem. Man ist dann vollkommen normal und das ist ungeheuer wichtig. Wisst ihr, mir ist das so wieder gestern, wo ich das Gespräch gehört habe. Wisst ihr, ich bin ja ein harter Knochen auf dem Sektor. Wenn ihr wisst, was ich für Gespräche manchmal habe. Bloß das gestern, meine Frau hat nur geglaubt, es wäre der Beerdigungsunternehmer, weil er den gleichen Namen hatte. Das war er nicht. Ich sage, nee, das war ein ganz anderer. Wisst ihr, der ist immer fanatischer geworden. Gell, und dann versucht er sich ja einzuseifen. Ich merke, Sie verstehen mich. Sie sind ganz nahe bei Gott. Und dann kommen solche Phrase, da geht es mir schon kalte Buckel runter, da dreht es mir fast der Magen rum. Aber was dann rauskam aus dem Mund, da hat es mir dann der Magen wirklich rumdreht, nämlich die Information, der gesagt hat. Er hat geglaubt, dass die Wiedergeburt vererbt wird auf die Kinder, das war sein Quintessenz. Er hat geglaubt, wenn ja ich wiedergeboren bin, jetzt ein wiedergeborener Geist, und dann ein Kind gezeugt wird, dann muss er ja die Wiedergeburt erben. Das war sein... Ihr versteht, solche Dinge, auf die kommt ein normaler gar nicht. Und hier ist ein Problem, Matthäus 13, das berühmte Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Er sagt ja hier ganz klar, einmal ist es zu flach, einmal ist der Boden nicht bereitet, einmal sind es die Umstände, zum Beispiel, und das ist ganz teuflisch, die Sorge dieser Welt, der Reichtum dieser Welt, einfach das Menschliche, was ja dazugehört, wir leben in dieser Welt, aber das kann zur Falle werden, und er sagt dann etwas Wunderbares, Vers 8, anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches 100, etliches 60, etliches 30 fertig, das ist Buße. Steht ihr, wenn das Herz bereitet ist, dann kommt das Wort und dann bringt es automatisch Frucht. Also ist mir klar geworden, warum geht die Bibel so penetrant hin und sagt die ganze Zeit, Buße, Buße, Buße. Meint sie denn, dass alle nicht in Ordnung sind mit Gott, dass alle immer falsche Verhältnisse sind, dass alle in der Sünde leben? Das war mein Fehler, ich habe geglaubt, es ist nur die Sünde. Es ist nicht nur die Sünde, sondern es ist generell das Denken, das nicht gottkonform ist, das nicht mit Gott gleich geht. Und da hat es bei mir plötzlich geklickt, als ich dann auch die Stelle las, ich bin ja immer bei den Ungläubigen, als ich die Stelle las für die Gläubigen, die haben das gleiche Problem. Apostelgeschichte 16,30, da sieht man nochmal, wie das geht. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden und dein Haus. Warum predigt er ihm nicht Buße? Aus einem ganz einfachen Grund, Vers 30. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er ist schon zerbrochen, ihr versteht. Da ist dieser Akt der Buße, diese Unterwerfung Gottes und sein Denken anzunehmen, ist passiert. Und immer wenn das passiert ist, lest die ganze Bibel durch, werdet ihr etwas feststellen. Immer wenn das passiert ist, predigen die Apostel und auch die Gläubigen nicht mehr Buße. Sofort die Tatsache, sofort die Erlösung, sofort der Glaube und er kann sofort ergriffen werden und sie sind sofort durch. Wisst ihr, und damit hört ein Großteil der frommen Fabrik auf. Ist euch das klar? Würden wir biblisch vorgehen und biblische Buße im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment, den richtigen Leuten predigen, hättest du die 10% höchsten noch der Arbeit im Reich Gottes, wenn es nämlich funktioniert. Ich habe lange überlegt, warum Haferkamp zum Beispiel, warum die Methode funktioniert. Ich habe gestern mit Erwin Keck geredet, der ja ein großer Gemeindegründer ist und rumreist und die Haferkamp-Methode, diese Hauskreisarbeit vollzieht im Allgäu, wo alles katholisch ist. Es ist ganz einfach. Es sind diese einfachen Denkansätze, die man einfach Gott erlaubt zu tun. Und die hat immer eine Grundlage. Es wird den Leuten nur Buße gepredigt und dann können sie glauben. Das ist das. Und dann sind Leute sogar verwirrt und sagen, ich habe kein Gefühl gehabt, ich bin nicht zusammengebrochen, ich habe keine Reue empfunden. Brauchst du alles nicht mehr. Ist alles vorbei. Sobald du Buße tust, ist der Geist immer Zustand, dass die Seele problemlos alles annehmen kann. Wisst ihr, und da kommt das, was der alte Bruder mir hat eintrichten wollen, der ich krankhaft religiös war, Karl Hermann, normal. Ich bin so dankbar. Seit der Zeit habe ich das eigentlich langsam erst entwickeln können. Ich habe es nicht verstanden zu der Zeit. Und jetzt kommt was ganz Einfaches. Apostelgeschichte 17,30. Er geht in die Hochburg des damaligen Wissens nach Athen.
Also was macht er jetzt? Sagt er ihnen, Gott wird Athen durch ein Gericht dem Erdboden gleich. Man macht da alles nicht. Er sagt was ganz anderes. Er predigt ihnen, nachdem er ihnen auf ihrer Ebene begegnet ist und ihnen dieses Gleichnis von dem unbekannten Gott erzählt hat. Da haben sie immer unbekannter Gott geopfert und darauf hat die Seuche aufgehört. Also ist eine berühmte Begebenheit im Griechentum. Und er geht jetzt ganz einfach hin und sagt, und nun, Vers 30, zwar hat Gott die Zeiten der Unwissenheit über sie hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Das ist, mir ist aufgefallen. Wisst ihr, was der Befehl Gottes ist? Der Befehl Gottes ist Buße. Der Befehl Gottes ist nicht Glaube, das ist das Zweite. Der erste Befehl Gottes ist Buße. Tut Buße. Wisst ihr, mir ist auch aufgefallen, er sagt nirgends, dass Buße mit Erwählung zu tun hat. Sagt er nirgends. Sondern er gebietet alle Buße zu tun. Und sobald, das steht da ausdrücklich, er gebietet es allen. Und Gott ist ja kein Spiegelfechter wie ein Mensch. Wenn Gott sagt, allen Menschen, ich gebiete dir Buße zu tun, dann meint er alle. Dann meint er nicht die Erwählten, dann meint er jeden. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn jetzt jemand Buße tut, dann sucht sie Gott heraus. Eklektos, dann sucht er sie raus, zieht sie raus, und das ist Erwählung. Erwählung heißt, er holt sie raus, und sie sind dann in Christus, in dieser Gesamtzahl der Heide sind sie dann erwählt. Aber er sucht sie raus, er holt sie raus aus denen. Darum sagt er, viele sind berufen, alle denen er gebietet, Buße zu tun. Wenige sind auserwählt, nämlich die Buße tun. Also das ist was, wo du oft überliest, weil du so religiöse Vorstellungen hast. Apostelgeschichte 19, 18. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Jetzt kommen die Gläubiger. Jetzt tut sie was. Viele aber von denen, die Zaubereikünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Das ist ein Mordshaufen Geld gewesen. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Auch ein Gläubiger kann, wenn er zur Wiedergeburt kam, kann er entweder in dieser Bußhaltung bleiben, dass er nämlich mit Gott mitdenkt und seine Wege geht, oder kann sie verlassen. Und je nachdem bricht Elend sein Leben ein. Und hier sind Leute, die haben Okkultismus getrieben. Die haben jetzt gezeigt, dass ihre Buße echt war, indem sie das Zeugs verbrannt haben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man neu zum Glauben kommt, muss man bestimmte Dinge opfern. Das ist richtig. Und es kann auch sein, man muss sie später als Gläubiger opfern, wenn man sie zurückgeholt hat. Mir ist das einmal passiert. Ich habe mal, wo ich zum Glauben kam, Dinge geopfert, habe sie hinterher zurückgeholt, in der Dummheit. Und dann hat Gott mir Druck gemacht und nach einer Zeit musste ich sie wieder opfern. Es war bitter. Apostelgeschichte 20:20. Erklärt der Paulus, wie er vorgeht. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist. Der Paulus hat nichts verschwiegen von dem, was nützlich ist. Das, was nicht nützlich ist, hat er wohl verschwiegen. Es gibt Dinge, die erzähle ich auch niemand vom Reich Gottes. Weil wenn ich das alles einem Mensch erzählen würde, vorher vom Reich Gottes, dann würde er ja durchdrehen. Und manchmal ist es gut, dass du nichts weißt. Und es ist auch manchmal gut, dass wir gar nichts wissen. Und Unwissenheit ist manchmal Schutz von Gott her. Und der Paulus hat denen bei weitem nicht alles erzählt. War ja gar nicht nötig. Und wisst ihr, wenn ich jedem erzählen würde, ich hab bei mir in der Firma habe ich einen ETV-Spezialist. Der Mann ist super, aber wenn es darum geht, das Ding zu verkaufen, ist er ein Narr. Er erzählt den Leuten, die kommen, um das zu kaufen, immer zuerst, was für Probleme mit dem Ding gibt. Das erzählt er ihnen eingehend. Und wenn er einmal draußen ist, der haut dann meistens ab, Entschuldigung, der Ausdruck, aber anders, es ist für mich Befreiung, wenn er zur Tür rausgeht, dann bin ich allein mit den Kunden. Dann sage ich, jetzt passt mal auf, ich muss euch was erzählen. Dann erzähle ich ihnen genau das Gegenteil. Dann sagt, das Ding ist super. Das, was der euch erzählt hat, passiert bloß, wenn man es nicht kann. So ist nämlich auch. Er sagt, das, was der erzählt hat, passiert nur, wenn man geizig ist. Manchmal ist immer geizig. Dann passiert genau das Gleiche. Aber wenn man das richtig macht, passiert gar nichts. Wisst ihr, und so ist es geistlich. Ich kann die Leute nicht immer gleich erzählen und sagen, wenn du dich bekehrst, dann wird es dir nur noch schlecht gehen. Dann wirst du Anfechtung haben, dann wird es dir elend. Das erzähle ich doch den Leuten nicht. Sondern ich sage dir, wenn du dich bekehrst, wenn du Gott dienst, du musst einen Preis zahlen. Es hat gewisse Konsequenzen. Wenn du Gott richtig dienst, ich weiß nicht, was Gott mit dir vorhat. Es kann sein, es geht relativ problemlos. Es kann sein, es geht unter durch. Das weiß ich nicht. Aber ich schreck ihn nicht, sondern ich sage ihm, dann wirst du in eine neue Ebene hineinkommen, dann wird Gott in deinem Leben etwas machen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und hier sieht man was ganz Nüchternes, was Paulus tut. Er sagt ganz einfach, er hat nichts verschwiegen, was nützlich ist, sondern euch verkündigt und euch öffentlich gelehrt in den Häusern. Was hat er gelehrt? Ist doch interessant, was hat Paulus gemacht? Indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Er hat ihnen einfach beigebracht, was Buße ist, hat ihnen beigebracht, was Glaube ist, und dann lief's. Wisst ihr, das ist das Problem. Und viele Dinge, die man dann in der Heiligen Schrift nachjustiert, wo man Druck macht, wo man dann sagt, mach das, mach jenes, oder wo der Paulus eingreifen musste, geht immer auf Buße. Ich zeige es nachher an Korinth. Es war nichts anderes. Und Apostelgeschichte 26, 18 ist ja das berühmte Kapitel, wie man sich von der Herrschaft des Teufels wegbekehrt. Und dann sagt er, auch den Heiden hat er gesagt, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Das heißt ganz einfach, wenn ich Gott wirklich glaube und dass das alles Sünde ist, dann gehe ich weg davon. Dann breche ich mit den Sünden, das ist Buße. Und gehe einfach auf das Denken Gottes ein, nenn das, was Gott schlecht, nenn das, was die Bibel darüber sagt, so wie es die Bibel sagt und nicht mehr, wie es mein Hirn mir vorgaukelt. Weil eins muss uns doch klar sein. Wisst ihr, ich habe das lange auch nicht erkannt. Der Teufel hat viele Leute eingeredet, dass nur der Seelenbereich verseucht wäre. Von der Sünde. Wisst ihr, was verseucht ist? Ganz einfach. Alles. Der Mann gestorben in mir auch handelt. Wie viel vom Geist wirklich versaut ist und wie viel nicht. Das Ding ist relativ einfach. Wisst ihr, auch unser Denker, unsere Denkstruktur ist versaut. Die ist verderbt. Die Bibel hat extra ein Wort dafür und das ist das gleiche Wort, wie es in 1. Mose 6, 12 heißt, dass die Erde verderbt war. Es ist verderbt. Das heißt, ich kann mich auf mein Denken nicht verlassen, ich kann mich auf meine religiösen Gefühle nicht verlassen, ich kann mich auf meine religiösen Beurteilungen nicht verlassen. Wisst ihr, für mich war der größte Schock in der Heiligen Schrift, als ein Paulus schreiben muss, ich bin mir nichts bewusst. Also Paulus sagt, ich bin in Ordnung mit Gott. Und dann kommt der nächste Satz, ich bin dadurch aber nicht gerechtfertigt, weil der Herr mich beurteilt. Das heißt, ich bin als Mensch gar nicht in der Lage, letzte Konsequenz zu erkennen. Also in der letzten Konsequenz wirklich alles in der Tiefe zu erkennen, kann ich gar nicht. Mein Verstand ist genauso versaut, meine Seele ist versaut, mein Leib ist versaut. Sondern letztendlich bin ich in einem bestimmten Bereich darauf angewiesen, was das Urteil Gottes mir sagt. Es hat nichts mit der Qualität des Menschen zu tun, sondern nur mit dem Sündenfall. Das ist mir klar geworden. Karl, pass auf dich selber auf. Alles, was du jetzt als logisch, klar, geistlich und auch als richtig erkennst, prüfe es vor Gott, ob es wirklich so ist. Weil vielleicht bist du in die Falle gegangen. Vielleicht hast du an irgendeinem Punkt nicht Buße getan, dich nicht mit Gott gleichgeschaltet. Und seit der Zeit bin ich hyperempfindlich, wenn jemand über die Schrift hinausgeht. Wisst ihr, ich habe das in der Pfingstbewegung erlebt. Man hat einfach, ist über die Schrift hinausgegangen. Dann habe ich es bei der Brüderbewegung erlebt, bei fast allen Bewegungen. In ihren Lieblingsthema gehen sie über die Schrift hinaus. Und ich habe mich gewehrt, links gewehrt und rechts gewehrt, und ich wehre mich heute. Der wahre Gläubige ist so, dass er sich mit der Bibel konform gibt. Und alles, was die Schrift nicht lehrt, lehrt er auch nicht. Und alles, was die Schrift offen lässt, lässt er auch offen. Aber das, was Gott klar lehrt, dem unterwirft er sich. Das ist biblischer Glaube, das ist biblisches Evangelium. Und das ist letztendlich auch die Haltung, die die Bibel mit Buße betitelt. Und jetzt kommt was Wichtiges, Römer 2, 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Geduld, Güte und Langmut? Und da bei Geduld steht das Wort, ein Kriegswort, da steht Waffenstillstand. Das heißt, obwohl Gott mir manchmal den Zorn an den Hals schicken müsste uns Gericht, ist er in seiner Langmut bereit, mit mir Waffenstillstand zu haben. Wisst ihr, was das bedeutet? Einer dieser alten Brüder, die mich selbstsorgerlich wirklich teilweise gut, teilweise schlecht betreut haben, aber das mit von wegen normal und so, es war gut. Und das Zweite, was er mir beigebracht hat, der andere von deinen Brüdern, das war, der hat gesagt, Gott lässt es manchmal zu, dass du über die Stränge schlägst. Er hat gesagt, er lässt dir manchmal zu, dass du, darf ich es mal so sagen, Dummheiten machst. Er lässt dir manche Dinge zu, ist er im Langmut. Und er sagt hier, Güte, dass Gott gut mit mir meint, dieser Waffenstillstand, diese unendliche Langmut Gottes, die ist einfach da. Und jetzt sagt er, und erkennst nicht, was will nämlich Gott? Dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Das heißt, du sollst als Mensch sagen, Moment mal, jetzt habe ich so viel Blödsinn gemacht, aber Gott hat mich in Ruhe gelassen, hat mich noch gewähren lassen, weil er mir Buße geben will. Er gibt mir die Chance, mich nochmal gleichzuschalten mit seinem Denken. Das ist was Ungeheures. Wisst, ich sage euch ganz ehrlich, wenn mir was passiert, ich bin ein Mensch, wenn ihr meine Frau, die könnt ihr ihr Buch schreiben, zum Glück ist sie da psychisch so strukturiert, dass es dann wegsteckt. Aber wenn es mich wirklich packt, wenn ich glaube, dass ich einen Fehler gemacht habe, geistlich oder menschlich, wenn ich denke, dass ich was kaputt gemacht habe, ich bin ein haltloses Wrack. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. bin ein Wrack. Ich zerfall regelrecht emotional. Da kommt entweder, ich jage ja nicht zur Depression, ich habe im Geschäft einmal vor einem Kunden einen Stuhl geworfen, gell, von daher. Ich neige ja eher dann zur Aggression, gell. Ich bin dann bereit, ein Buch zu zerreißen oder was kaputt zu machen. Aber das ist die reine Verzweiflung. In Wirklichkeit ist es so, wenn du erkennen würdest als Mensch, dass es die Güte Gottes ist, die dich noch zappeln lässt, dass auch die Güte Gottes ist, die dich jetzt innerlich zerknickt, dann würde plötzlich Hoffnung kommen. Dann sage ich, Herr, heißt das zu Deutsch, wenn ich jetzt einfach alles wegwerfe und sage, ich habe alles kaputt gemacht, ich komme, lass mich alles sehen, wie du es siehst, ich bin bereit, mich dem zu unterwerfen wie in Paulus, dass dann alles gut wird? Biblisch gesehen, ja. Aber das ist die große Hoffnung, wo Gott sagt, es ist die Güte Gottes. Und dann sagt die Bibel, wenn das passiert, dann kannst du problemlos glauben. Was kann ich denn dann glauben? Römer 3, 25, der Glaube an sein Blut, da kann ich das Blut fassen. Ich habe bei mir festgestellt, sobald ich Buße getan habe, kann ich die Wirkung des Blutes, dass er alles auslöscht, auch was ich Blödsinn gemacht habe, problemlos fassen. Wisst ihr, ich merke das bei mir. Ich bin Mechaniker, ich sage es meine Kollegen oft, die sagen, erklären Sie mir am Telefon, wie es geht, sage ich, kann sie, die muss es Maschine. Eine Maschine kann ich da runterspielen. Und so ist geistlich auch. Ich muss es praktizieren. Ich bin ein Praktiker und kein Theoretiker. Und ich muss dann hingehen und wenn ich wirklich was gedreht habe, und es ist oft so, ich merke das oft gar nicht. Ich merke das erst später, dass ich was versiebt habe. Oft kommt bei mir erst das Erschrecken hinterher. Dann sage ich, Mensch, wie dumm bin ich denn? Bin ich wieder in die Falle. Und dann gehe ich hin, in der Regel, und nehme den Psalm 51. Und setze einfach das, was heißt, meine Sünde sind immer da vor mir. Dann sage ich einfach vor Gott, was mich hier belastet, also was ich gedreht habe. Und dann, wenn es heißt, entzündige mich mit Hysop, dann setze ich einfach statt Hysop das Blut Jesu. Das habe ich in jeder Bibel drüber geschrieben mit Kuli. Und dann kann ich das fassen. Ich habe noch nie erlebt, dass ich es nicht fassen konnte. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn ich wissen will, wie ich geistlich stehe, muss ich nur gucken, wie oft bin ich zu Psalm 51 gegangen. Ich hatte schon Phasen, wo ich 2, 3, 4, 5 Monate gar nicht zu Psalm 51 ging. Und dann sage ich, aha, jetzt habe ich geruht in Christus, nichts passiert. Ich hatte aber Phase, wo ich jeden Tag zum Psalm 51 ging, sage ich, wohl klemmt es gerade. Wisst ihr, und das ist das Problem. Ich muss nur wissen, was ich tun muss. Und dann kann ich das fassen. Und das, was ich tun muss, ist laut dem Befehl Gottes ganz einfach Buße. Ich muss mein Denken mit dem Gottesdenker gleichschalten. Und dann kann ich problemlos den Psalm 51 schaffen. Dann kommt Epheser 1, 7, also haben wir die Erlösung durch sein Blut. Dann glaube ich, dass Gott jede Bindung wegnimmt. Dann glaube ich, dass die Erlösung bei mir wirkt. Dann glaube ich, dass ich alles ertragen kann, was ich vorher glaube, dass ich nicht menschlich ertragen konnte. Dann glaube ich Hebräer 9, 11, das vollkommene Opfer, dass es vollständig reicht, dass keine Religion nötig ist, sondern nur reagiere auf das, was Gott getan hat. Und dann glaube ich Epheser 2, 8, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist für die, Doppelpunkt, die Buße getan haben. Und dass es ein Geschenk ist, ein freies Geschenk, ich kann nichts tun. Das Einzige, was Gott mir befiehlt, ihr könnt die Schrift durchlesen, von hinten bis vorne, das Einzige, was ich tun muss, was Gott mir befiehlt, ist Buße. Und wenn ich Buße getan habe, dann schenkt mir Gott alles, dann räumt er alles weg, dann erhört er meine Gebete, er räumt alles weg, wenn ich Buße getan habe. Habe ich nicht Buße getan, wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert ein Zerfall meiner Persönlichkeit. Dann passiert religiöser Fanatismus. Dann passiert letztendlich auch Unglaube und dann passiert falscher Glaube. Ihr müsst die Sekte studieren. Ihr müsst die ganze Sekte, wenn ihr die studiert, ich habe die studiert, dann werdet ihr feststellen, fast alle Gründer sind genau an dem Punkt über die Grenze drüber. Wenn ihr seht, wo Menschen Furchtbares angerichtet haben, geistlich, auf der anderen Seite, sie sind über die Grenze drüber. Ich habe noch nie gesehen, wenn jemand in der Buße blieb, in diesem Bereich, den Gott ihm vorgesetzt hat, trotz Fehler, trotz Schade, dass er untergegangen ist. Kennt keinen. Kennt keinen Fall. Kein. Das heißt, Buße ist absolut des Lebens notwendig. Und dann hat man auch der Glaube, was hier steht, dass ich der Rettername Jesus, Apostelgeschichte 2, 21 anrufe. Dann glaube ich, dass er mich wirklich rettet. Und die Folge davon ist die Ruhe in Christo. Hebräer 4, 1. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wenn man Hebräer 4, 1 sich anguckt, dann sagt er ganz nüchtern, diese Hebräerstelle, es ist letztendlich nur an einem aufgehängt. Vers 2, aber jenen hat es nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Das heißt, das Einzige, was das alles ausschält, die ganze Wirkung der Erlösung, mein ganzes Leben, dass es auf einem absolut hohen geistlichen Niveau ist und dass ich Gott diene, ist die mangelnde Buße. Weil dann kann ich glaubensmäßig nicht fassen, ich habe das nicht erkannt. Versteht ihr? Ich kann dann nicht biblisch glauben, wenn die Buße nicht stimmt. Das heißt, ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht ergreifen. Oder selbst wenn ich es dann im Akt für Wahrheiten ergreife, wirkt es nicht. Es wirkt nicht, weil die Buße nicht stimmt. Und wo ich das erkannt habe, da war mir etwas klar. Das ist scheinbar auch der Grund vom Alten Testament, weil im Alten Testament fast nur Buße beschrieben wird. Guck das mal an. Lest mal das Alte Testament, ich lese gerade viel Altes Testament, lest es durch. Dann seht ihr, fast alle Stellen beziehen sich auf Haltungen, wo Israel Buße tat. Und ich habe immer gedacht, jetzt müsste doch Glaube kommen. Nee, so ein Buße hat automatisch ein Element in sich, das der Glaube auslöst. Sobald jemand wirklich biblisch Buße tut, wird er automatisch glauben können. Er glaubt dann, dass Gott seine Fehler auslöscht. Er glaubt, dass er seine Sünde auslöscht. Er glaubt, alles, was ich kaputt gemacht habe, wird ausgelöscht. Das glaubt ein Mensch. Er glaubt an die volle Erlösung. Das kommt dann automatisch. Aber nur, wenn ich Buße getan habe. Das heißt, wenn ich nicht Buße tue, habe ich keine Chance. Jetzt passiert etwas. In dieser chaotischen Gemeinde in Korinth ist, nachdem der Paulus weg war, Sünde eingebrochen. Kann passieren. 2. Korinther 12, 19. Was macht jetzt Paulus? Er geht jetzt zuerst schon mal hin und bestätigt seine Zuhörer etwas. Er sagt nämlich, vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbauung. Damit sagt er praktisch, ich bin mit Gott in Ordnung, ich habe Buße getan, der Heilige Geist wirkt bei mir als Apostel uneingeschränkt, weil ich in der richtigen Haltung vor Gott bin, ich stehe richtig vor Gott. Jetzt erklärt er. Denn ich fürchte, jetzt geht er in dieser Vollmacht, geht er sehr an und sagt, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr euch wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdungen, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Versteht ihr, was jetzt hier steht? Ich habe das jahrelang überlesen. Man muss die Bibel langsamer lesen. Ich habe mir vorgenommen, ich lese die Bibel langsamer, genauer, schlag jedes Wort nach und warte, wie ihr gleich kennt am Punkt. Da steht praktisch etwas. Er sagt, hier waren Menschen in Korinth, die haben Sünde begangen. Unreinheit, Unzucht, Ausschweifung. Und da gehört auch das Gelage dazu. Es war bei den Römern und bei den Griechen, die haben Gelage gefeiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er sagt, die haben das getan und nicht Buße getan. Und wisst ihr, was dann draus kam? Was aus dieser mangelnden Buße rauskam, weil sie das nicht in Ordnung gebracht haben? Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Ich habe immer geglaubt, das ist ein Paket. Stimmt nicht. Paulus sagt ganz klar, ich habe da einen Punkt nicht Buße getan, nämlich am letzten. Hättet ihr hier Buße getan, hättet ihr das erste nicht getan. Diese mangelnde Buße, die hat immer einen konkreten Punkt. Und jeder, der Buße tun muss, weiß den Punkt ganz genau. Und dem muss er Buße tun. Und wenn er das nicht tut, holt er sich einen Rattenschwanz. William Busch hat es einmal so erklärt, hat gesagt, ich schreibe es mal ein bisschen, interpretiere seine Aussage. Er sagt, wenn du nicht Buße tust, hast du eine Halskette um den Hals, wie ein Hundehalsband. Und er sagt, und da wird jedes Mal, wenn du dann eine der Folgesünde, die von dem Halsband ausgelöst wird, tust, kriegst du eine Kette ran, ein Ketteglied. Jetzt hast du 20 Sünde begangen, dann aufgrund deiner mangelnden Buße, dann hast du eine Kette mit 20 Zentimeter. Jede Kette ist ein Zentimeter. Sagt, nach Jahren hast du eine Kette mit 4 Meter. Und dann wunderst du dich wirklich, was du für Lasten mit dir rumschlägst. Und jetzt sagt er das Entscheidende. Wisst ihr, was jetzt passiert von dem Bild? Wenn jemand Buße tut, was macht dann Gott? Nimmt er dann jedes Ketteglied ab? Nee, er nimmt das Halsband weg. Wisst ihr, was automatisch passiert? Die ganze Kette ist weg. Also muss ein Mensch bloß Buße tun und es ist weg. Und das ist Geheimnis. Das habe ich lange nicht erkannt. Und ich bin fasziniert. Auch 2. Korinther 13, 5, er sagt hier, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Das heißt, manchmal muss ich mich prüfen und sagen, Herr, ist meine Buße in Ordnung? Bin ich mit dir immer noch konform? Ist immer noch alles in Ordnung? Wie ein alter Bruder mal betet hat, hat er gesagt, wenn ich müde bin von der Arbeit und keine Zeit habe, bete ich Heiland, Döns bleibt alles beim Alten. Ich habe zerstört, es ist fast blasphemisch. Aber so dumm war das gar nicht. Wenn nämlich alles beim Alten bleibt und das Alte in Ordnung ist, dann mag es so sein. Das heißt, nochmal, dass man es richtig versteht. Gott nimmt nicht jedes Ketteglied, nicht jede Sünde einzeln weg. Wenn du Buße tust, nimmt das Halsband weg. Dann ist schlagartig alles in Ordnung. Alles. Weil das ist immer eine Sache zwischen mir und Gott. Und dann kommen erst die Menschen. Wenn Gott dir dann das Halsband wegnimmt, du hast Buße getan, dann kann es sein, dass der Heilige Geist ganz sanft die Taube kommt und sagt, du, aber die Kette ist jetzt weg, aber da ist was mit Menschen nicht in Ordnung, bring das in Ordnung. Das kann dann als Folge kommen, ist aber keine Bedingung. Die Vergebung ist trotzdem geschehen, dann musst du es in Ordnung bringen mit Menschen. Aber vorher nicht. Du kannst schon hingehen, das mit Menschen in Ordnung bringen und die Kette ist nicht weg, dann ist alles wie vorher. Und die Kette wird weggemacht, dieses Halsband, durch Buße. Jetzt kommt etwas, das hat mich total erschüttert. 2. Timotheus 3,8. Da erklärt er jetzt einfach, was passiert, wenn jemand keine Buße tut. Wie das wirkt. Ich habe das gar nicht erkannt. Da ist auch ein bisschen eine schwierige Übersetzung. 2. Timotheus 3,8. Er sagt hier, Janis Jambres, diese Leute, die einfach widerstehen. Es sind Menschen, die völlig verdorben, mit völlig verdorbener Gesinnung untüchtig zum Glauben. Das untüchtig zum Glauben hat mit dieser Gesinnung zu tun. Und Gesinnung, nous, metanoia, das ist genau das Wort. Das heißt, wenn ich diese Buße nicht habe, dann zerrüttet meine Gesinnung. Und dadurch verliere ich die Fähigkeit zu glauben. Wisst ihr, das ist Drama. Wisst ihr, wenn zu mir heute jemand kommt und sagt, ich habe die Heilsgewissheit verloren, ich habe das verloren, ich habe jenes verloren, ich bin am Ende, was soll ich tun? Da gehe ich heute von was völlig anderem aus wie früher. Früher habe ich geglaubt, oh, wo muss man helfen? Ich zeige ihm die Glaubensprinzipien, ich zeige ihm den Glauben, ich zeige ihm die biblischen Zusammenhänge. Heute mache ich was ganz anderes. Heute stoppe ich und sage, erste Frage, Buße. Gibt es in deinem Leben irgendetwas, wo du über die Schrift hinausgehst oder wo du bewusst gegen die Schrift handelst? Das weiß jeder. Wenn er verdient sich geht, weiß er es. Gut, manchmal gibt es auch Verblendung, wo man es nicht weiß, aber in der Regel weiß man es und sagt, wenn du das in Ordnung bringst, dein Denken mit Gott wieder gleich machst, dann ist sofort Friede. Wisst ihr, und dazu braucht man das Alte Testament. Dort siehst du nämlich, wie Gott diese Dinge sieht. Wisst ihr, auch in der Kindererziehung. Kindererziehung ist schwer. Also ich behaupte einfach einmal, dass ich fast alles falsch gemacht habe, was man falsch mag. Ja, und trotzdem hat es manchmal geklappt. Das ist dann die Gnade Gottes. Aber wisst ihr, wenn ich meine Kinder, ich muss meine Kinder nur zwei Dinge einbläuen. Ich muss ihnen ein paar Dinge sagen, wenn ihr Gott nicht mehr fürchtet, seid ihr erledigt. Das ist das Wichtigste, was ich machen muss. Ich muss ihnen sagen, ihr müsst Gott fürchten und irgendwann müsst ihr euch bekehren. Und ihr müsst die Eltern ehren und lieben, das sind die Gebote, dann wirst du auch lang leben in dieser Erde. Ich habe jetzt wieder gedacht, wo die Tante da von Hans Martin 100 war, ist, warum wird da ein Ungläubiger 100? Das ist ganz einfach, weil er nach einem mosaischen Gesetz gerichtet wird und die Dinge, wo Gott wahrscheinlich dann gegeben hat, dass man, wenn man bestimmte Sünde nicht begeht, lang lebt, dann lässt er die auch lang leben. Gott hält sich zu dem. Das ist ungeheuer. Und dann muss ich denen nur Prinzipien beibringen. Das Wichtigste, was du tun musst, ist Buße. Du musst irgendwann Gott akzeptieren, dass er sagt, was Sache ist. Wenn du das tust und Buße tust, dann wirst du problemlos dich bekehren können. Dann wirst du problemlos zum Glauben kommen. Wisst ihr, wenn mir jemand sagt, mir zieht am linken Arm die Welt, am rechten ziehe die Gläubigen, dann muss ich sagen, ist okay. Wenn du Buße tust, sagst du, jawohl, es zieht am linken Arm die Welt, aber ich will das nicht, sondern ich will akzeptieren, dass das nicht gut ist. Beug mich unter Gott, in der nächsten Sekunde wirst du glauben. Das ist keine Frage. Das Geheimnis von Bekehrung. Alle, die echte Bekehrung hinter sich haben, haben geglaubt. Alle, die in Verführungen waren, ich war in der Pfingstbewegung, so unter einem falschen Geist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie falsch der war, was das für eine Käseglocke war. Ich bin rausgekommen. Wisst ihr warum? Natürlich durch die Gnade Gottes, aber ich Buße getan habe. Ich war bereit, mein Denker Gott zu unterwerfen. Es war ungeheuer schwierig in der Anfangsphase der Gemeinde. 5 Jahre lang habe ich gebraucht, bis mein Hirn sauber war von diesen Denkstrukturen. Aber ich war bereit zu denken, wie Gott denkt. Und ich bin auch heute bereit, wenn heute ein Bruder kommt und mit mir was sagt, du irrst dich ja einen Punkt. Dann bin ich nicht beleidigt und sage, ich bin der Geistliche und du bist der Ungeistliche. Sondern dann gehe ich hin und sage, okay, jetzt tun wir langsam. Alles, was echt ist vor Gott, hat letztendlich auch Weile. Alles war vor Gott echt, ich hatte Zeit. Lass mich in Ruhe, ein halbes Jahr, wir schwätzen wieder drüber. Ich prüfe es vor Gott, ich habe wirklich Zeit. Und wenn ich dann merke, dass der recht hatte, dann stehe ich auf der Gemeinde und sage, Irrtum. Wisst ihr, ich habe mich mal gravierend getäuscht. Ich habe mal geglaubt, dass Israel die Braut ist. Ich habe jetzt eine alte Bibel erwischt, da steht es nur drin, ganz dick Beweis. Wo ich das erkannt habe, dann musste ich öffentlich sagen, Entschuldigung, ich habe mich getäuscht. Israel ist nicht die Braut. Gott hat Israel einen Scheidebrief gegeben, die Braut ist die Gemeinde. Das ist nett, wenn du öffentlich was widerrufen musst, auch lehrmäßig, wo du jahrelang gepredigt hast, das ist nicht. Das geht mir ganz schwer von der Zunge, sage ich ganz ehrlich, das gefällt mir gar nicht. Aber dann musst du es tun, wenn du wirklich Buße tust, musst du es tun. Du musst bereit sein, diese verdorrte Gesinnung wieder mit Gott in Einklang zu bringen und dann kannst du wieder glauben, dann hast du auch plötzlich wieder, sagen wir, Vollmacht. Wisst ihr, und darum bin ich so verrückt innerlich, da werde ich total aufgedreht und verrückt und angegriffen, wenn Gott meine Gebete nicht mehr erhört. Wisst ihr, wie ich meine? Dann gehe ich immer davon aus, meine Gesinnung stimmt nicht, sonst müsste doch Gott meine Gebete erhören. Sobald ich mit Gott konform bin, erhört er meine Gebete, so kenne ich es. Wisst ihr, und von daher für den Ungläubigen und den Gläubigen gibt es bloß eins, tu Buße. Sobald ich richtig Buße tue, passiert was. 2. Timotheus 3. Hier redet er, wenn jemand in eine Falle gegangen ist. Und ich denke, das ist ja, Entschuldigung, 2. Timotheus 2. Es ist ein wichtiger Punkt. Ab Vers 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Wisst ihr, im Reich Gottes, wenn ihr sehen würdet, was da manchmal für Bosheiten kommen. Wisst ihr, wenn ich manchmal dann über Dritte erfahre, was Gläubige über mich sagen, dann muss ich sagen, wenn ich ein Weltmensch wäre, würde ich das natürlich mit der Axt regeln. Entschuldigung, der Ausdruck, aber. Da würde ich auf die Barrikade gehen. Geistlich sagt die Bibel, nein, nichts Axt, sondern Sanftmut. Warum? Jetzt erklärt er das. Er sagt, warum musst du als Gläubiger bereit sein, Bosheit zu ertragen? Das ist ein ganz einfacher Grund. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit. Das heißt, mit Sanftmut. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Ich sage, das heißt, ich habe das lange nicht erkannt. Die Stelle besagt, wenn ich dem Teufel in eine Falle gegangen bin, ich bin dem Teufel nicht nur eine Falle gegangen, dann kann ich das problemlos auflösen mit einem einzigen Punkt. Wenn ich über die Schrift hinausgegangen bin, wenn ich aus der Schrift rausgegangen bin und in Sünde gefallen bin, egal was ich gemacht habe, wenn ich Buße tue, wird die Vollerkenntnis zurückkehren. Das heißt, eine Nüchternheit meines Denkens. Ich kann plötzlich wieder biblisch denken. Ich kann denken, wie Gott es will. Und bin plötzlich wieder in der Haltung, Gott zu dienen. Und dann sagt er, dann muss der Teufel mich aus diesem Fallstrick rauslassen. Versteht ihr? Damit bricht auch die Macht der Finsternis. Wir haben heute Morgen beim Brotbrecher die Stelle gelesen, wo es hieß, dass Gott letztendlich der Schlange den Kopf zertreten lässt durch den Herr Jesus. Und wir sehen ja, wie er der Fluch getragen hat, wie er dem Teufel den Kopf zertreten hat. Und es wird wirksam durch Buße. Nicht durch besondere Seelsorge, nicht durch besondere Glaubensakte, sondern alles durch Buße. Wisst ihr, was mir klar geworden ist? Aufgrund von dem, mit dem ich hier auch schließe. Mir ist klar geworden, dass es letztendlich nichts Wichtigeres gibt wie Buße. Das verstehe ich aber, das Alte Testament vollständig wimmelt. Und mir ist auch klar, aber Buße heißt nicht nur, wenn mir in Sünde gefallen ist, das in Ordnung zu bringen. Das gehört auch dazu. Aber Buße heißt grundsätzlich, mein ganzes Hirn, mein ganzes Denken endlich auf Gott auszurichten und alles so zu sehen, wie Gott es sagt, nicht mehr meine eigenen Vorstellungen zu haben, nicht mehr meine eigenen Wünsche, sondern sich wirklich vor Gott zu unterwerfen und zu sagen, Herr, ich glaube, und das ist auch Buße, ich glaube, dass du keinen Fehler machst in meinem Leben. Ich glaube, dass alles so läuft, dass ich völlig zufrieden bin, dass mein Leben etwas sein wird zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Ich glaube, dass auch schwere Wege zu meinem Besten sein werden. Ich will dich von ganzem Herzen lieben. Damit wird alles zu meinem Besten dienen. Was ich bisher geglaubt habe, dass ich nicht ertrage, das werde ich problemlos ertragen. Alles, was mich bisher geärgert hat, wird zu meiner Freude werden. Ich verstehe, mit dieser Haltung wird der Herz völlig verwandelt und dann kommt der Mensch zur Ruhe und dann ist der Befehl Jesu erfüllt, tut Buße und glaubt, dann kann ich glauben, dann ist die Zerrüttung der Sinne weg und ich werde völlig zur Ruhe kommen, dann gehe ich auch nicht mehr über das Geschriebene hinaus, dann bin ich normal, dann akzeptiere ich in der Gemeindearbeit keine Dinge, die nicht geschrieben werden, dann gibt es in der biblischen Gemeinde keine Ohrenbeichte, dann gibt es keine okkulte Praxis mit Austreiben von Finsternismächten, dann gibt es keine mystische Ansätze, das ist alles tot, wenn ich Buße tue. Da gibt es aber auch ihre biblische Gemeinde, keine Sünde. Ihr versteht? Dann gibt es keine Sünde. Dann duldet man nicht Sünde in ihrer Gemeinde. Dann werden auch bestimmte Regeln eingehalten. Vor Kleidung, vor Benehmen, vor allem. Das kommt dann alles. Das sind zwei Seiten. Und mir ist es klar geworden bei mir, ich habe beide Seiten durchlebt. Und je länger ich zurückkomme, und ich habe das auch durchdacht, wenn du hingehst und du alles überlegst, wie bist du rausgekommen? Ich habe immer überlegt, was war es denn? Es ist Buße gewesen? Ich bin nicht draufgekommen. Weil der Teufel einen vernebelt, dass man es ja nicht erkennt. Ich will schließen mit der Hebräer 12, Vers 17. Denn ihr wisst, dass er, nachdem er verworfen wurde, ist Esau, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Wisst ihr, was heißt? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockert eure Herzen nicht. Wenn ich merke, dass Buße das Entscheidende ist, dann muss ich sie tun. Ich darf mich nicht vom Teufel schrecken lassen, der sagt, Buße tun heißt, dass du dich furchtbar blamierst und dass du Dinge tun musst, die du nicht willst. So kommt der Teufel. Sondern Buße heißt ganz einfach. Solange ich noch Raum zur Buße habe, solange noch Gnadezeit ist und solange Gott mir noch nichts Gericht schickt, sage ich, Herr, das ist deine Güte, dass ich noch da bin. Und jetzt bin ich einfach bereit, Buße zu tun. Ich beuge mich, lass mich alles so sehr, wie du es siehst. Lass mein Stolz brechen, lass mich vom hohen Ross runter. Lass mich einfach jemand sein, der Wachs ist und Ton in deinen Händen. Als forme du Gefäße zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Und wisst ihr, wie der Ton weich wird? Durch Buße. Das ist doch gar nichts. Ach, wisst ihr, wenn man das so sieht und dann mein Spruch, dann würde ich am liebsten einen zweiten drüber schreiben, tut Buße und glaubt. Beides ist so wichtig. Aber Glaube kann man nur, wenn man Buße tut. Biblisch richtig nachfolgen kann man nur, wenn man Buße tut. Und dem Teufel seine ganze Fallstricke, seine Falle, seine Tricks, seine Bösartigkeit ist weg, wenn ich Buße getan habe. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und wisst ihr, was das bei mir bewirkt hat, privat? Hoffnung. Seit da habe ich Hoffnung. Seit da glaube ich, dass ich nicht untergehe. Aber ich habe kein Bedenken, dass ich untergehe. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich weiß, ich habe noch Luft zur Buße, wenn ich Buße tue. Macht der Herr mit einem Chaote sogar etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und die Hoffnung habe ich für jeden von uns. Buße. Mich bete zum Schluss. Herr Jesus, möchte einfach danken, dass du in deiner Gnade diesen Weg gewählt hast. Etwas, das wir selber tun können. Dass wir hier keine Besonderheit brauchen, sondern dass es überhaupt auch keine Gefühlsregung braucht, dass es keine besondere geistliche Führung braucht, dass es kein besonderes Reden braucht, keine besondere Offenbarung. Du hast es in deinem Wort so klar geschrieben. Tut Buße, wenn wir verstehen, dass wir nur unser Denken mit dem des Vaters gleichschalten müssen, dass dann automatisch du der Anfänger und Vollender des Glaubens, der biblische Glaube, die biblische Nachfolge, die wahre Bewältigung jedes Problems dieses Lebens bei uns auslöst und uns zur Ruhe bringst. Und dafür möchte ich dir einfach danken, Herr, dass es so einfach ist. Aber du siehst, wie der Teufel uns oft verblendet, wie wir narkotisiert sind und nichts mehr versteht. Lass uns einfach auch in der stillen Zeit, wenn wir allein sind mit dir, uns vor dir beugen und unsere Herzen öffnen. Und wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht bekehrt ist, dann gib ihm Gnade, dass er versteht, er muss nur Buße tun, dann kann er problemlos glauben. Und uns Gläubige, wenn wir uns verirrt haben, lass uns einfach den Mut haben, uns dir zu stellen und ganz nüchtern beginnen, unser Denken mit deinem gleichzuschalten. Koste es, was es wolle. Und ich bin überzeugt, du wirst zum Ziel mit jedem von uns kommen. Und dafür danke ich dir. Amen.